Willkommen bei Spotlight auf Krebs, dein Podcast rund um ein Leben mit der Diagnose Krebs. Wir werfen Licht auf die Schatten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen. Helfen dir, wenn du ratlos im Dunkeln tappst und der Kopf voller Fragezeichen ist. Wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast werden wir Experten und Expertinnen interviewen und dir Antworten auf deine vielen Fragen liefern. Verständlich, ehrlich und einfühlsam. Mit deiner Diagnose bist du nicht allein. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben. Mein Name ist Janina Klemm und als Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt werde ich dich durch diesen Podcast begleiten.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Spotlight auf Krebs. Der Titel der heutigen Folge lautet Das Wechselbad der Gefühle. Von der Diagnose bis zum ersten Mal wieder lachen. Und ja, es ist die erste Folge in 2024 und ich freue mich sehr, heute Ann-Sophie mit im Podcast zu haben. Ann-Sophie war in 2021 als Krebspatientin hier im Klinikum Darmstadt und ich sage ja, herzlich willkommen im Podcast, hallo und stell dich doch gerne mal vor.
Ja, hallo, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Mein Name ist wie gesagt Ann-Sophie, ich bin 27 Jahre alt und ich bin angehende Lehrerin. Das bedeutet, ich habe mein Studium beendet und befinde mich gerade in meinem Referendariat. Und mache in circa 2 Monaten dann meine zweite Staatsexamenprüfung und bin dann fertig mit der Lehrkraftausbildung. In meiner Freizeit mache ich sehr, sehr gerne Sport. Ich schwimme schon ganz, ganz lange und sonst fahre ich noch gerne Fahrrad, egal ob draußen an der frischen Luft oder auch drinne beim Spinningkursen. Sonst lese ich noch sehr gerne, dafür nehme ich mir aber leider nur im Urlaub tatsächlich die Zeit und so im Privatleben fällt es dann eher ein bisschen hinten runter.
Ja, wir freuen uns total, dass du heute hier mit bei uns dabei bist. Und wir wollen natürlich leider über das Thema Krebs sprechen. Du warst mit einer Diagnose betroffen. Und das ist eigentlich auch so die erste Frage, die ich gerne an dich richten würde. Wie hast du denn von deiner Diagnose erfahren?
Da würde ich gerne ein bisschen vorher tatsächlich noch anfangen. Wie habe ich überhaupt davon gemerkt? Weil in meinem Fall ist es so, ich habe es selber ertastet. Ich war duschen und habe mich ganz normal eingeschäumt und auf einmal habe ich einen kleinen Knubbel an einer Brust bemerkt. Ich habe mir groß nichts dabei gedacht und hatte tatsächlich, jetzt im Nachhinein zum Glück, ein paar Tage später sowieso einen Frauenarzttermin zur Vorsorgeuntersuchung. Dort habe ich dann natürlich meinen Befund gesagt bzw. gezeigt und da wurde dann auch direkt ein Ultraschall gemacht. Man konnte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, was für ein Befund tatsächlich vorliegt. Ich kann mich aber noch ganz genau daran erinnern, dass meine Frauenärztin mich gefragt hat, ob es denn Brustkrebsfälle in der Familie gibt. Mhm. Und von da an war mir eigentlich schon im Unterbewusstsein relativ klar, ich glaube, das endet nicht so gut. Wie ging es dann weiter? Es war, wie gesagt, noch kein genauer Befund vorhanden. Ich wurde erstmal zur Mammographie geschickt, da konnte man aber auch noch immer keinen genauen Befund stellen. Und danach habe ich hier dann im Klinikum Darmstadt einen Termin in der Brustkrebs-Sprechstunde vereinbart. Und dort wurde nochmal ein Ultraschall gemacht und dann eben eine Biopsie. Und diese Biopsie dauert ja ein paar Tage, um die auszuwerten, alle Tests zu machen. Und dann habe ich tatsächlich am 21.07.2021 übers Telefon erfahren, dass ich Brustkrebs habe. Jetzt fragt man sich, okay, übers Telefon klingt ja erstmal so ein bisschen komisch. Mhm. Aber es war vorher mit dem entsprechenden Arzt so abgesprochen, weil es wäre ja in jedem Fall klar gewesen, wenn er mir jetzt nur am Telefon sagt, Sie müssen noch mal vorbeikommen, hätte ich auch schon gewusst, was ich habe. Also es wäre so oder so klar gewesen, deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass er es mir am Telefon sagt. Das war aber im Vorfeld, wie gesagt, abgesprochen. Mhm. Das war natürlich ein großer Schock erstmal für mich. Und ich konnte es auch tatsächlich gar nicht so richtig glauben. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Was für Schritte kommen auf mich zu? Was für Therapien muss ich durchlaufen? Man muss auch dazu sagen, ich war damals in einer besonderen Situation. Ich hatte mein Studium, das heißt mein erstes Staatsexamen, abgeschlossen und war gerade in der freien Zeit hin zum Referendariat. Mhm. Und deswegen musste ich mich da ganz, ganz viel drum kümmern. Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Kann ich mein Referendariat starten? Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie lange so eine Therapie überhaupt dauert, weil ja auch noch keine Tumormarker oder Ähnliches bestimmt waren. Genau, also es war ganz, ganz viele offene Fragen in meinem Kopf und man wusste nicht so genau, wo geht jetzt die Reise hin.
Ist ja sowieso auch dann schon eine Phase gewesen, wie du sagst, ne, irgendwie so gerade was geschafft, unser Staatsexamen geschafft und eine Umstrukturierung, irgendwie eine Umwandlung gerade sowieso im Alltag und dann kommen diese 1000 Fragezeichen mit dazu, ne? Ja, nicht ohne. Magst du noch ein bisschen auf die Zeit eingehen, so zur Diagnose?
Genau, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also ich habe es natürlich dann, Familie als erstes, meinem Freund als erstes gesagt. Die waren natürlich alle total überrumpelt, geschockt und haben halt sogar, also alle haben eigentlich gedacht, das kann nicht sein. Und ich weiß aber tatsächlich auch noch, dass ich ja schon die ganze Zeit dieses Bauchgefühl hatte nach diesem Satz, ob es dann Brustkrebsfälle in der Familie gibt. Deswegen hatte ich mich tatsächlich auch schon im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt, in meinem Unterbewusstsein. Aber natürlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass es dann vielleicht doch nur irgendwas Harmloses ist. Ja, wurde dann aber vom Gegenteil dann tatsächlich ja auch eingeholt.
War denn eigentlich zu dem Moment, wo du angerufen wurdest vom Klinikum Darmstadt, jemand bei dir?
Ich war da gerade bei meinen Eltern. Mein Vater war auf der Arbeit. Meine Mutter war schon zu Hause, weil es war, ich glaube, nachmittags irgendwann. Sie war aber gerade bei den Mülltonnen tatsächlich. Also ich war in dem Moment alleine. Sie hat sich dann noch mit einer Nachbarin unterhalten, hatte aber die ganze Zeit das komische Gefühl, sie muss nach Hause. Und dann hat sie mich gesehen und dann wusste sie es im Endeffekt auch schon. Also sie hat mich angeguckt. Ich war noch am Telefon. Ich habe noch telefoniert. Aber ich war anscheinend kreidebleich. Und dann wusste sie dann schon, was Sache ist. Und dann habe ich auch aufgelegt und dann hat sie gesagt, du musst gar nichts sagen.
Ja, krass. Da kriege ich Gänsehaut und muss mich zusammenreißen.
Ich also, auch.
Ja, voll verständlich. Ich hatte heute eh vor der Podcast-Folge schon so ein bisschen Angst, dass das, was heißt Angst, emotional werden kann, weil das ja vollkommen normal ist, ne? Und ich finde auch schön, wie du erzählst, wie viel Intuition und Bauchgefühl da irgendwie schon dabei war, sowohl bei deiner Frauenärztin, als auch dann, als das Telefonat kam und so weiter. Weil irgendwie, also ich kann das total nachempfinden, hat man ja einfach ein Gespür dafür, was mit einem selbst passiert. Und ja, ich kann das ja total nachvollziehen. Und irgendwie, es ist bestimmt super schwierig, schon diese Angst, diesen nagenden Gedanken im Hinterkopf zu haben, hey, es könnte echt böse ausgehen, sage ich mal. Es kann Krebs sein, ja. Aber auf der anderen Seite, das ist ja irgendwie schon ein sich damit auseinandersetzen, ne? Wie du gesagt hast, auch vielleicht gar nicht groß das Googlen und Nachlesen und Recherchieren, aber irgendwie in dir hast du dich schon damit auseinandergesetzt, im Unterbewusstsein. Und vielleicht ist es irgendwie auch schon so eine Art Schutzmechanismus vom Geist her, irgendwie zu sagen, okay, wir denken schon mal ganz sachte darüber nach, was das für uns bedeuten könnte, ne?
Ja. Da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Und ich möchte auch nochmal das Nicht-Googeln unterstreichen. Natürlich ist die erste Intuition, dass man irgendwie googeln möchte und natürlich ganz, ganz viel herausfinden möchte, was auf einen zukommt, was für Therapien eventuell im Vordergrund stehen, was man alles durchmachen muss. Aber man muss einfach dazu sagen, jede Krebsdiagnose ist anders und man kann nicht von einer Krebsdiagnose auf die weitere schließen. Es gibt so viele verschiedene Untergruppen an Brustkrebs, jetzt im Speziellen, dass ich jetzt nicht sagen kann, eine Person hatte Brustkrebs, ich habe auch Brustkrebs, wir werden das Gleiche durchmachen müssen. Deswegen hat es mir tatsächlich geholfen. Ich habe kein einziges Mal gegoogelt. Ich habe natürlich im späteren Nebenwirkungen gegoogelt, was ich dagegen machen kann, aber ich habe niemals gegoogelt, was auf mich zukommt. Und ich glaube, das war auch ein positiver Aspekt, der für meine seelische Gesundheit einfach gut war. Ich bin in jeden Abschnitt ganz blauäugig und positiv reingegangen. Ich habe gedacht, okay, ich gehe das jetzt an, danach wird es mir wieder gut gehen. Und ich habe gar nicht so viel über alles Negative nachgedacht, sondern habe wirklich versucht, positiv zu bleiben. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst, dass ich daran sterben könnte. Das war in meinem Kopf nicht drin. Ich weiß nicht warum, aber jetzt rückblickend habe ich niemals daran gedacht. Was natürlich Freunde und Familie, denke ich, schon hatten. Auch Gespräche mit meinem Freund haben auch gezeigt, er hatte da super viel Angst. Aber in mir war das irgendwie keine Option für mich. Mhm. Und ich denke, das spiegelt auch ganz gut wider, wie positiv ich dann doch dem Ganzen gestimmt war.
Total. Und vor allem auch mit wie viel Vertrauen einfach in, dass das alles gut wird, dass du gut aufgehoben bist und dass alle das ja Erdenkliche tun werden, was in ihrer Macht liegt, um dir zu helfen, ne? Und dass dein Körper selbst vielleicht auch einfach die Kraft hat, dagegen anzukämpfen und das zu überstehen. Ja. Ist wahrscheinlich genau das Richtige gewesen. Aber ich finde es wirklich, also Respekt, da gar nicht zu googeln. Und ich sage auch mal gerade so in unserem Alter, ne, wo man ja viel eben einfach mal schnell was nachliest oder sich was anhört oder ein YouTube-Video anschaut. Ne, das reizt ja doch einfach sehr, sich Informationen zu holen. Also ja, es war wahrscheinlich genau das Richtige, wie du sagst. Weil dort, wo du bist, kannst du sprechen, kannst du Fragen stellen und die Leute wissen, was sie tun. Und dann mit so einer ja Positivität und mit so einem Vertrauen einfach da reinzugehen, ja, ist wahrscheinlich genau das Richtige, was auch irgendwie Ruhe reinbringt und einen Frieden mit der Situation. Ja. Gut, ich frage dich einfach, fällt dir noch was ein zu dieser ersten Phase, zur Diagnose? Vielleicht, ja, was dir noch geholfen hat in den Momenten, wir haben schon darüber gesprochen, eben die Familie, die Freunde, Gespräche, aber auch eben ne, sich nach dem seelischen Wohlergehen darum zu kümmern. Gab es noch was, was dir geholfen hat in der Zeit?
Ich denke, es ist allgemein, es zieht sich durch die gesamte Therapie, einfach noch zu beachten, dass natürlich Freunde und Familie ein guter Partner sind, um darüber zu sprechen. Ich persönlich bin auch der Typ, um etwas zu verarbeiten, spreche ich ganz, ganz viel darüber. Andere sind es eventuell nicht. Aber ich finde es hier immer auch wichtig zu erwähnen, dass man darüber sprechen kann, aber nicht muss. Mhm. Und mir hat es auch geholfen, einfach normale Gespräche mit Freunden zu führen. Natürlich hatten die auch ganz, ganz viele Fragen. Wie geht's jetzt weiter? Was musst du alles machen? Brauchst du eine Chemotherapie? Und so weiter und so fort. Aber das konnte ich zu diesem Zeitpunkt ja selber noch nicht mehr beantworten. Deswegen war in dieser Zeit für mich tatsächlich noch diese Normalität. Einfach Freunde zu haben, wo man weiß, okay, ich kann mich auf die verlassen und die unterstützen mich. Aber ich kann auch genauso gut ganz, ganz normale Gespräche führen über ganz normale Dinge.
Über normale Probleme. Andere Probleme.
Und ich meine, ich war zu der Diagnose 24 Jahre alt. Das sind keine Themen, die man sonst mit Freunden oder Familie führt. Und das ist auch erstmal für einen selber eine Umstellung, sich über solche Themen überhaupt Gedanken zu machen.
Total, ja. Und welche Diagnose wurde dir denn jetzt letztendlich gestellt?
Ich hatte einen triple-negativen Brustkrebs, wonach ich dann auch therapiert wurde. Man muss aber dazu sagen, dass ich jetzt noch in einer Antihormontherapie bin, wegen meinen Alters und aufgrund von spezieller Tumormarkern eben nochmal sicherer zu gehen, dass der Krebs nicht zurückkommt. Das ist keine reguläre Therapie bei einem triple-negativen Brustkrebs, aber da merkt man auch schon wieder, jeder Krebs ist anders.
Ja, total. Was kam denn nach dieser ganzen Zeit der Diagnose? Also da kommt ja viel auf einen zu, Arztgespräche, Therapieplanung etc. pp. Magst du mal aus dieser nächsten großen Phase erzählen?
Das kann ich gerne machen. Also wie gerade schon angeteasert wurde, ganz, ganz viele Arzttermine. Wirklich eine riesen Ladung. Und in meinem Fall war es so, dass ich ein DIN A4-Blatt bekommen habe, wo ganz, ganz viele Stationen quasi drauf standen. Dann war auch immer der Ort angegeben und dann in der rechten Spalte, glaube ich, war dann auch immer mein Termin eingetragen. Und dann wurde mir dieser Zettel eben überreicht und mir auch alles erklärt, was jetzt in nächster Zeit auf mich zukommt. Die ganzen Voruntersuchungen, um dann eben die optimale Therapie auf mich und meinen Krebs abzustimmen. Und den Zettel hat man dann quasi abgearbeitet, nenne ich es jetzt mal. Es ist wie so eine Art Stundenplan. Das kann man tatsächlich sagen. Aber es hilft einem total, weil ja eine Struktur vorgegeben wird und ja durch die Diagnose man total aus seinen Strukturen und aus seinem Alltag rausgerissen wird. Deswegen hat man das einfach so verfolgt und ist da halt hingegangen, hat das alles über sich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Es sind natürlich auch teilweise nicht so schöne Termine, aber es muss eben sein, um dann eine optimale Therapie vorzubereiten. Und es hat mir aber auch geholfen, durch diese Struktur einfach Kopf aus machen, gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach auch Vertrauen in die Ärzte haben, um das dann alles zu planen.
Total, ja, weil es ja einfach einen Rahmen gibt, ne, in dem man sich bewegen kann und wie du sagst, den Kopf auszuschalten, weil es hat sich ja jetzt schon jemand den Kopf darüber gemacht, der das wahrscheinlich auch besser weiß als man selbst in der Situation und sich da einfach ja reingeben zu können und führen und irgendwie leiten zu lassen in dem Prozess ist bestimmt sehr hilfreich, ja.
Auf jeden Fall. Dann ist es natürlich auch eine sehr, sehr kurze Zeit. Ich glaube, bei mir war es eine Woche, bis dann wirklich so die ersten Operationen oder Sonstiges anstand. Und man hat da ganz, ganz viel im Kopf, aber man ist natürlich auch dann hier sehr, sehr nah an der Informationsquelle. Also wenn einem dann zu Hause im Nachgang nochmal Fragen einfallen, kann man die dann auch sehr, sehr schnell klären. Das ist auch was Positives, was ich erwähnen würde, dass man nicht alleine gelassen wird, sondern auch gerade in dieser Anfangszeit einfach viel bei der Hand genommen wird und viel für einen organisiert wird, dass man sich halt selber nicht mehr so drum kümmern muss.
Ja, das ist sicherlich total hilfreich. Und wie du gesagt hast, auf der einen Seite ist es bestimmt anstrengend, so viele Termine zu haben in einer Woche. Auf der anderen Seite, weil man so nah dran ist, könnte man sich ja auch am Nachmittag, Abend, wenn die Fragen dann kommen, wenn sich die Angst, vielleicht die Aufregung vor den Terminen gesetzt hat, gelegt hat, man wieder in dem, ich sag mal, zu Hause ist, ja, wo man sich wohlfühlt, dann kommen ja wahrscheinlich nochmal Fragen auf. Dann kann man die sich ja aber auch super nochmal notieren und zum nächsten Tag, zum nächsten Termin wieder mitbringen und dann fragen, ne? Also da ist diese eng getaktete Betreuung tatsächlich sehr hilfreich, ja.
Da kann ich auch noch zu sagen, das hatte ich jetzt die ganze Zeit vergessen, das wurde mir auch schon zu Beginn gesagt, als ich die Diagnose quasi bekommen habe, dass es hilfreich ist, sich so ein kleines Notizbüchlein oder ein Heftchen einzupacken, wo man einfach alle Fragen notiert, weil man hat so viele Informationen, es ist alles neu, man hat super viel im Kopf und dann vergisst man es einfach. Dann fragt der Arzt eventuell, haben Sie noch Fragen? Aber in dem Moment weiß man es dann einfach nicht mehr. Und ich hatte es dann wirklich auch immer so gemacht, dass ich es ein bisschen sortiert habe, nicht einfach alle Fragen durcheinander, sondern die verschiedenen Anlaufstellen oder Ärzte, nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich dann einfach dieses Notizbüchlein aufschlagen konnte und dann die Ärzte alle meine Fragen fragen konnte. Die haben auch dann schon immer gelacht, als ich dann gesagt habe, ich habe da noch so ein paar Fragen und dann mein Notizbüchlein ausgepackt hat. Aber es hat mir geholfen.
Die perfekt vorbereitete, strukturierte Patientin.
So ist es.
Ja, aber klar, das hilft natürlich sehr, ne? Und gibt einem ja selbst auch wieder das Gefühl von, ich kann was tun. Ich habe irgendwie noch Kontrolle über die Situation, die eigentlich ja total unkontrollierbar ist, indem ich mir sage, okay, ich schreibe mir das auf, ich strukturiere mich hier irgendwie und ich nehme das selbst auch noch in die Hand, indem ich mir Informationen einhole und all die Fragen kläre, die mir wichtig sind in dem Moment.
Genau.
Dass man so ein bisschen auch wieder in die, soll ich sagen, Selbstfürsorge und Selbstverantwortung auch irgendwo kommt, oder?
Es ist total merkwürdig, weil das Leben einen so ein bisschen aus der Hand gerissen wird. Es hört sich jetzt ein bisschen überspitzt an, aber man hat keine Selbstbestimmung mehr. Man geht von Termin zu Termin sozusagen und arbeitet diese Liste eben ab. Aber wenn ich da mich jetzt mal mit einer Freundin schon verabredet habe um 12 Uhr zum Mittagessen oder was auch immer, und da habe ich jetzt einen Termin, dann geht dieser Termin eben vor. Also es sind einfach andere Prioritäten, die man dann in dieser Phase von dem Ganzen hat. Aber es ist auch auf der anderen Seite gut, weil man eben eine Struktur vorgegeben bekommt.
Ja, total. Und wie begann denn dann deine Therapie? Also welche Therapien hast du denn erhalten? Was kam da auf dich zu?
Also ich habe an wirklich Therapie gegen den Krebs, sage ich jetzt mal, Chemotherapie bekommen, insgesamt 16 Stück. Das ging dann über 5 Monate. Danach wurde ich operiert und danach eben noch die Bestrahlung als aktive Tumortherapie und jetzt dann eben noch die Antihormontherapie. Man muss aber auch davor sagen, dass bevor man überhaupt so eine Chemotherapie natürlich starten kann, ein Port eingesetzt werden muss. Das war bei mir auch alles relativ kurzfristig. Ich habe, glaube, dienstags den Port eingesetzt bekommen und mittwochs dann schon direkt die erste Chemotherapie. Das ist nicht alles optimal, aber mein Tumor hatte eine sehr, sehr hohe Teilungsrate, weshalb da geguckt wurde, dass man relativ schnell anfängt, um eben direkt aktiv was dagegen zu tun. Man hätte es auch noch ein bisschen ziehen können, aber aufgrund meines Alters habe ich davor auch noch eine Operation zur Fertilitätserhaltung gemacht. Das muss man natürlich in meinem jungen Alter einfach beachten, dass das auch hoffentlich dann jetzt im Nachhinein noch möglich ist, da eben einen Kinderwunsch zu erfüllen.
Magst du da ganz kurz erzählen, was gemacht wurde? Weil genau. Ich glaube, das interessiert ganz viele junge Frauen und auch Männer, was man da überhaupt tun kann. Ne?
Also es gibt bei Frauen, ich weiß das natürlich noch für Frauen.
Ja, klar.
Also es gibt im Endeffekt drei Sachen, die man aktiv tun kann. Es wird sowieso geguckt, ich glaube bei allen Frauen, egal welches Alter, dass man, ich sag immer, in die künstlichen Wechseljahre versetzt wird, um eben die allgemeine Zellteilung in dem Bereich zu reduzieren, dass die Chemotherapie da gar nicht so wirken kann, weil Chemotherapie wirkt ja nur in den aktiven Zellen. Mhm. Zusätzlich zu dieser Option oder zu dieser Sache hat man eben noch zwei Optionen. Man kann einmal konkret Eizellen einfrieren lassen. Das bedarf aber vorher, dass man eine hormonelle Therapie durchläuft. Ich weiß leider nicht genau, wie lange das geht, aber ich glaube, es ist schon über einen Monat, um dann eben möglichst viele Eizellen zu produzieren, die dann entnommen werden und eingefroren werden. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Ich habe gerade ja schon gesagt, dass mein Tumor sehr, sehr schnell sich geteilt hat. Und deswegen war dieser Monat, sage ich jetzt einfach mal, einfach nicht drinne. Da war zu viel Angst dahinter, dass sich dadurch die Situation verschlimmern könnte. Und deswegen gibt es noch eine zweite Option. Bei dieser Option bekommt man ein Drittel seines Eierstocks entfernt in einer Operation. Und dieser wird dann eingefroren. Und wenn ich das jetzt noch richtig weiß, sollte man nach der Therapie unfruchtbar sein, kann dieser eingefrorene Teil des Eierstocks wieder eingesetzt werden. Und das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, man sollte auf natürliche Weise wieder schwanger werden können, aber dafür lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Genau. Und bei mir wurde eben diese zweite Option gemacht, also ein Teil des Eierstocks eingefroren. Und ja, der ist jetzt auch noch immer eingefroren.
Und die OP, war die auch hier im Klinikum Darmstadt?
Die war auch hier im Klinikum Darmstadt. Und das war dann quasi kurz vor der Port-OP. Und man hatte auch versucht, es zusammenzulegen, dass während der OP auch der Port gelegt wird. Aber es hat dann leider aus irgendwelchen logistischen, personellen Gründen nicht geklappt. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, sag ich mal. Und dann hatte ich eben diese zwei OPs relativ nah aneinander, deswegen der Porttermin auch sehr nah an der Chemotherapie, war natürlich beim ersten Anstechen des Portes dann für die Chemotherapie nicht so angenehm, aber auch das ist nur ein ganz kurzer Moment, also es geht.
Das heißt, dann ging es los mit der Chemotherapie.
Ja.
Wie war das denn da für dich? Vielleicht auch so der erste Tag wirklich Therapie zu wissen, jetzt geht's los. Ist wahrscheinlich auch irgendwie mit Sorgen verbunden, mit einer Angst davor. Du sagst ja auch, es ist irgendwie auch unangenehm gewesen, klar. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch das Gefühl, endlich kann ich was dagegen tun und es passiert was.
Auf jeden Fall. Dieses endlich geht es los und es wird aktiv was dagegen gemacht, dass ich hoffentlich bald wieder gesund bin. Das tat einen sehr, sehr gut. Das hat auch einen so ein bisschen beflügelt. Aber natürlich ist auch die Angst, was kommt auf mich zu? Ich hatte ja nicht gegoogelt. Natürlich sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß. Dann geht man in irgendein anderes Gebäude, was man jetzt noch nicht kennt. Man kennt die Personen dort noch nicht. Aber trotzdem, es war alles aufregend. Und ich glaube, diese Aufregung hat einen dann auch ein bisschen geschützt. Ich hatte natürlich durch Gespräche mit meiner Mutter, die auch in dem Bereich arbeitet, tatsächlich gewusst, was ungefähr auf mich zukommen kann. Aber sie hat mir auch schon gesagt, dass es wirklich von Person zu Person unterschiedlich ist. Mhm. Genau, und sonst war ich erschrocken darüber, wie viele Leute gleichzeitig mit mir dort sitzen und eine Chemotherapie erhalten. Natürlich war ich mit Abstand die Jüngste. Und auch da musste ich mir wieder anhören, wie es denn sein kann, dass ich jetzt hier sitze und da ich doch noch viel zu jung dafür bin. Mit solchen Aussagen oder Fragen muss man sich eben, ja, muss man über sich ergehen lassen und sich da vielleicht eine pfiffige Antwort zurechtlegen, weil das kommt immer wieder. Das kommt auch jetzt noch, wenn ich zu anderen Ärzten gehe.
Als müsstest du dich dafür rechtfertigen, ja, Krebs in deinem Alter zu haben. Ne?
Genau,
das ist schon schwer genug für dich selbst.
Ja. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Und sonst dann, eine Chemotherapie dauert relativ lange. Ich habe als erstes Mittel 4-mal EC bekommen. Das ist auch eine sehr starke Chemotherapie und mir ging es dann auch nicht gut danach. Also ich habe es noch, also während die Chemotherapie gelaufen ist, ging es. Ich hatte dann irgendwann angefangen zu lesen. Davor hatte ich mich mit ganz, ganz vielen Leuten unterhalten und die haben mir auch so ein bisschen die Nervosität genommen. Man findet auch immer irgendwas, worüber man sich unterhalten kann. Und dann kam aber ein Personenwechsel irgendwie zustande und diesen Personen habe ich jetzt nicht so viel geredet, also hatte ich mir dann was zum Lesen mitgenommen. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht gut für mich ist, weil wirklich die Buchstaben so ein bisschen alle verschwommen sind und es war einfach zu anstrengend in dem Moment, denke ich, für meinen Körper und habe dann tatsächlich einfach Kopfhörer reingemacht, ein bisschen Musik gehört und die Augen einfach zugemacht. Aber das wäre noch ein Tipp, sich ein bisschen Beschäftigung für die Chemotherapie mitzunehmen. Oder auch beim Anstechen des Portes wird der Port immer zuerst mit Natriumchlorid, also Kochsalzlösung, gespült. Und ich fand den Geschmack, der hat immer sehr nach Plastik geschmeckt. Und ich fand das immer ganz eklig. Und deswegen habe ich mir immer ein Kaugummi mitgenommen und habe das dann immer schnell gekaut, während der Port eben angestochen wurde und diese Natriumchlorid-Lösung gespült wurde.
Ja.
Und das hat mir sehr geholfen, diesen komischen Geschmack nicht zu schmecken.
Ja, voll gute Tipps. Also da kann sich jeder was mitnehmen auf jeden Fall. Und sag mal, wie lange sitzt man denn dann da? Weil du sagst ja, na, das dauert eine Weile, Beschäftigung tut gut. Wie lange sitzt man denn wirklich so bei einer Chemotherapie da auf dem Stuhl?
Das ist natürlich auch wieder von Chemotherapie zu Chemotherapie unterschiedlich. Ich kann mich gar nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, aber ich glaube zwischen 2 und 3 Stunden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das erste Medikament EC war. Dann gibt es einen Medikamentenwechsel in meinem Fall jetzt und dann habe ich Carboplatin und Paclitaxel als Kombination bekommen. Ich meine, das war nochmal ein bisschen länger, das waren eher 3 Stunden und das EC eher 2 Stunden. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr zu hundertprozentig daran erinnern.
Aber es sind auf jeden Fall mehrere Stunden,
ja.
wo man verharrt in einer Position, wo man vielleicht logischerweise nicht ganz so fit ist, ne, und der Körper Ruhe braucht und ja, also super guter Tipp, sich da einfach vorher zu überlegen, was könnte mir vielleicht helfen. Und ich sag mal auch so eine kleine Sammelkiste aus verschiedenen Aktivitäten sich vorher zu überlegen. Ne? Falls zum Beispiel das Lesen nicht funktioniert, dass man dann eben einen Podcast anschalten kann, Musik hören kann oder. Ne? Dass man da verschiedene Optionen hat in der Situation, wo es einem sowieso schon nicht gut geht, sich irgendwie abzulenken und ja, sich die Zeit etwas leichter zu machen.
Genau.
Wie sieht es denn aus? Nicht nur die Zeit auf dem Stuhl, während die Chemotherapie einläuft. Wie ist es denn danach? Hattest du Nebenwirkungen? Kannst du darüber berichten, was so auf dich zukam?
Also ich hatte ja gerade das schon mal so ein bisschen angesprochen. Bei der ersten Chemotherapie ging es mir wirklich überhaupt nicht gut. Bei der zweiten auch nicht. Bei der dritten auch nicht. Bei der vierten ging es dann tatsächlich. Und dann kam dieser Medikamentenwechsel. Also ich kam immer erst zu Hause an. Dann war ich auch wirklich immer sehr geschafft, aber ich war auch da schon immer kreidebleich. Also mir ist wirklich alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich immer total oft aufstoßen musste. Also ich konnte mich noch nicht mal hinlegen, weil ich dann immer das Gefühl hatte, dass ich aufstoßen muss. Und saß dann wirklich immer im Schneidersitz auf der Couch, dass so dieses Gesamte einfach rauskommen konnte, sage ich jetzt mal. Und es ging dann immer so ein paar Stunden gut und dann ging das aber schon in die Richtung, mir ist ordentlich schlecht. Und ich musste mich auch mehrfach übergeben. Ich glaube, bei der zweiten Chemotherapie war es wirklich ganz, ganz schlimm, dass ich wirklich meine Mutter und meinen Freund gesagt habe, bitte bring mich ins Krankenhaus, ich kann nicht mehr. Ich hing wirklich nur noch mit dem Kopf über dem Eimer und habe mich in einer Tour leider übergeben müssen und hatte einfach auch gar keine Kraft mehr.
Ja, ja. kennt man ja selbst, wenn man sich einmal erbrechen muss, das ist super anstrengend und der Körper ist geschwächt. Aber der Körper ist ja sowieso schon in der Situation geschwächt und am Kämpfen und dann dieses viele Übergeben, ja, also total nachvollziehbar. Und wurdest du dann stationär aufgenommen? Also bist du dann ins Krankenhaus gekommen?
Nein, ich hatte ja auch schon gesagt, meine Mutter arbeitet in diesem Bereich und sie hat dann mir auch leider gesagt, Ann-Sophie, da musst du jetzt durch, das ist leider normal. Das wollte ich natürlich gar nicht hören. Ja. Aber es war leider die bittere Wahrheit und im Innersten wusste ich das auch. Aber man darf ja auch mal so ein bisschen wehleidig sein und ein bisschen meckern sozusagen.
Auf jeden Fall, ja, und auch mal einen schwachen Moment genau. haben. Also absolut.
Sonst, man bekommt natürlich ganz, ganz viele Medikamente für die Nebenwirkungen. Mhm. Da habe ich am Anfang halt den Fehler so ein bisschen gemacht, dass ich die Medikamente erst genommen habe, wenn mir schon schlecht war. Mhm. Und bei der vierten Chemotherapie, das war dann noch immer dieses erste Mittel, habe ich dann den Schuh ein bisschen umgedreht und habe einfach schon direkt Womex und alles Mögliche genommen, um das einfach vorzubeugen. Und tatsächlich, es war deutlich besser. Also ich war noch immer gerade bleich, bin immer noch immer ein bisschen schwummrig, aber ich musste mich nicht mehr übergeben. Also das wäre auch noch ein Tipp. Man hat sowieso schon so viele Chemikalien und ganz, ganz viele Medikamente intus. Da kommt es jetzt auf ein paar Tabletten, um die Nebenwirkungen eventuell ein bisschen zu reduzieren, wirklich nicht mehr an.
Das heißt, das darf man dann einfach dankend annehmen und sich da ein bisschen Leid in Anführungszeichen ersparen, indem man eben auch darauf zurückgreift, auf die Mittel, die es eben aus gutem Grund gibt.
Ne? Auf jeden Fall. Ja. Das hatte ich jetzt nur von der ersten Chemotherapie oder von der ersten Art der Chemotherapie erzählt. Bei dem zweiten, die dann noch 12 Mal kamen, hatte ich relativ wenig Nebenwirkungen. Mhm. Ich war müde, ich musste immer schlafen. Ich bin auch eigentlich immer auf der Autofahrt schon eingeschlafen. Und dann zu Hause bin ich dann auch direkt ins Bett, habe erstmal 1 bis 3 Stunden wirklich geschlafen, tief und fest. Und danach ging es aber. Mir war nicht schlecht, ich habe mich nicht übergeben. Und sonst, das ist diese Chemotherapie, wo man auch Hände und Füße kühlt, um dieses Hand-Fuß-Syndrom möglichst nicht zu bekommen oder Polyneuropathie. Ich hatte es jetzt persönlich nicht. Bei mir hat das sehr, sehr gut geklappt. Deswegen kann ich davon jetzt auch leider nicht so viel berichten. Was heißt leider?
Zum Glück. Ja.
Genau, aber die habe ich deutlich besser vertragen. Und da kann ich auch nur empfehlen, ich hatte mir eine Liste oder ein Blatt gemacht, wo quasi alle 16 Chemotherapien drauf waren und ich habe es nach jeder Chemotherapie abgehakt oder durchgestrichen. Und davon hat mein Freund auch immer Videos gemacht und wenn man die sich jetzt im Nachhinein anguckt, sieht man schon, wie kaputt und wie fertig man doch aussieht, aber es zeigt auch, wie man von Mal zu Mal immer glücklicher wird, dass es jetzt bald geschafft ist. Und das wäre auch ein Tipp. 20 Wochen Chemotherapie hört sich super lang an. Ist es auch, da muss ich jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber mir hat es geholfen, immer von Chemotherapie zu Chemotherapie zu gucken. Also gar nicht erst, was ist in 2 Monaten oder sonstiges, sondern heute habe ich meine 5. Chemotherapie. Cool. Ich habe schon richtig viel geschafft. Ja. Also so ein bisschen umgedrehte Psychologie, sage ich jetzt mal.
Total. Und auch dieses Abhaken, da ist ja dann so ein kleines Stolzgefühl wahrscheinlich schon dabei. Ne? Wie du sagst, man hat es schon 5-mal geschafft. Ne? Und das noch 15-mal kommt, erstmal egal in Anführungszeichen. Also super, wenn man so mit so einem Mindset dann da rangehen kann. Ja. Ja. Gut, dann war die Phase der Chemotherapie irgendwann rum. Bekommt man da zwischendurch schon irgendwas gesagt? Wird da nochmal geguckt? Hat sich der Tumor verändert oder geht es dann direkt zur Operation weiter?
Nee, also man hat zwischendurch immer wieder Termine mit der gynäkologischen Abteilung. Ich hatte da jetzt einen Oberarzt und da wird geschaut, ob die Chemotherapie dann überhaupt anspringt. Deswegen macht man auch meistens die Chemotherapie zuerst und danach erst die Operation, wo man eigentlich denkt, es soll doch irgendwie am schnellsten, am liebsten raus aus dem Körper. Mhm. Aber dann kann man eben nicht kontrollieren, ob der Tumor denn auch wirklich auf die Chemotherapie anspringt. Deswegen eben zuerst diese Chemotherapie. Und es können 3-mal gewesen sein. Ich bin mir da jetzt auch leider unsicher, wo geguckt wird, hat sich was getan, es wird immer ein Ultraschall gemacht, es wird immer ausgemessen, man bekommt doch genau gesagt, der Tumor hat sich um XY% verkleinert, er ist gleich geblieben, er hat sich vergrößert, was auch immer. Auch da war wieder mein Mindset. Ich habe mich nur gefragt, wie viel kleiner ist er geworden, dass er auch gleich geblieben sein könnte oder sogar größer hätte sein können. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
Ja.
Und ich weiß auch noch, dass bei dem ersten Termin, das war nach 2 Chemotherapien, war der Tumor um 50% schon geschrumpft. Und das hat mich dann natürlich auch nochmal beflügelt. Ich weiß noch, wie ich dann rausgelaufen bin, meine Eltern angerufen habe, meinen Freund angerufen habe, in sämtliche Freundes-WhatsApp-Gruppen Sprachnachrichten geschickt habe, wo man wahrscheinlich gar nichts verstanden hat, weil ich nur geweint habe vor Freude. Aber also das tut einen auch gut und es lässt einen dann auch diese harte Zeit, Chemotherapie ist hart und anstrengend, ein bisschen durchstehen oder ein bisschen besser durchstehen.
Ja, vor allem, wie du sagst, wenn man sieht, das lohnt sich irgendwo und die Nebenwirkungen und das ganze Leid und die schwierige Zeit, die das mit sich bringt und dass man schwach ist, dass der Körper schwach ist, aber zu sehen, das Kämpfen lohnt sich und der Tumor wird wirklich kleiner, muss ein atemberaubendes Gefühl sein. Also wie du sagst, ja. Und wie war das dann bei dir? Da war letztendlich nach der Chemotherapie noch ein bisschen Tumor da, bevor operiert wurde?
Man war sich unsicher. Also man hat noch leichte Schatten auf dem Ultraschall gesehen, aber die waren auch schon so ein bisschen durchlöchert, hat mein Arzt immer gesagt. Er hat gesagt, das können jetzt noch Reste vom Tumor sein. Es kann aber auch einfach nur abgestorbenes Gewebe sein.
Mhm.
Und tatsächlich erfahren oder sehen kann man das dann nur während der Operation.
Mhm.
Und bei mir war es dann tatsächlich so, bei der Operation, da werden ja dann auch immer Proben wieder zur Pathologie geschickt an den Schnitträndern, dass kein aktives Tumorgewebe mehr gefunden wurde und ich quasi schon durch die Chemotherapie den Krebs besiegt hatte.
Ja, super. Das heißt, die OP war nochmal wichtig, um reinzuschauen und wirklich mit dem Auge und dann auch beim Pathologen unter dem Mikroskop sehen zu können, da ist kein Tumorgewebe mehr. Aber letztendlich wurde nichts mehr großartig entnommen oder es musste nichts mehr weggemacht werden, in Anführungszeichen, weil die Chemotherapie das Tumorgewebe schon zerstört hatte.
Genau, es wurde jetzt im Endeffekt nur das Tumorbett, so wird das bezeichnet, entfernt und eben so ein Korrekturrand, sage ich jetzt einfach mal, um hundertprozentig sicher zu gehen. Und es wurden bei mir jetzt auch 3 Wächterlymphknoten entfernt. Die wurden natürlich vorher auch markiert, dass man dann die richtigen findet. Und da wurde aber auch dann nochmal in der Pathologie geschaut und da wurde auch keine Metastase oder sonstiges Tumorgewebe gefunden. Weshalb zu diesem Zeitpunkt dann schon klar war, ich bin tumorfrei.
Und da feiert man dann oder was macht man da? Weil man ist ja frisch operiert, wahrscheinlich ist man auch wieder fertig körperlich, aber es ist ja ein Riesengrund zum Feiern dann in dem Moment, oder?
Ja, man ist super stolz, super glücklich. Also ich konnte es, glaube ich, gar nicht fassen, dass das jetzt tatsächlich schon geschafft ist. Und ich habe auch unter meinem Zettel, wo ich die ganzen Chemotherapien abgehakt hatte, noch so ein kleines Krebssymbol, also wirklich vom Tier, vom Krebs, also das Tierkrebs, genau, eine kleine Clipart oder so eine kleine Zeichnung ausgedruckt. Und das habe ich dann nochmal in ganz dick Rot und Fett eben durchgestrichen, um da nochmal zu zeigen, ey, ich habe es einfach geschafft.
Um sich das selbst so zu verbildlichen irgendwie.
Ja.
Ja, cool. Und sag mal, ich kann mir vorstellen, du hast ganz am Anfang gesagt, dann ist auch noch eine Strahlentherapie gefolgt. Als Patientin oder wenn ich jetzt nicht so viel weiß über Krebs, würde ich mich jetzt fragen, wieso denn jetzt noch Strahlentherapie? Kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen? Vielleicht so kurz das Wieso, Weshalb, Warum und wie das dann noch für dich war?
Also das war von Anfang an bei mir schon klar, dass egal was im Vorfeld rauskommt, wie gut der Tumor reagiert, dass diese Strahlentherapie noch gemacht wird. Ich glaube, das ist nach den Leitlinien der Brustkrebsbehandlung einfach vorgeschrieben, dass das gemacht werden soll. Und ich habe das aber auch gar nicht hinterfragt. Also für mich war das von Anfang an klar und deswegen war das dann auch für mich in Ordnung. Ich habe das nochmal als Möglichkeit einfach gesehen, falls doch noch irgendwo ein kleines Mini-Mini-Bisschen ist, das man jetzt doch übersehen hat, Es gibt immer wieder Zufälle. Dann wird das da jetzt nochmal angegriffen.
Und wie kann man sich so eine Bestrahlung vorstellen? Also wie läuft das so ab?
Also Strahlentherapie ist auch sehr aufwendig. Man muss von Montag bis Freitag jeden Tag hier ins Klinikum kommen. Und das dauert aber tatsächlich nicht lange. Also ich glaube, das hat immer so 20 bis 30 Minuten gedauert. Wobei der größte Zeitanteil tatsächlich die Lagerung in diesem Gerät ist. Mhm. Also es ist dann eine Liege, wo dann auch eine Schale für mich persönlich angefertigt wurde in einem Planungs-CT. Und da muss man sich dann eben ganz genau reinlegen, dass die Markierungen dann an den Markierungen, die man auf dem Körper hat, quasi übereinstimmen und dass das Gerät dann auch die richtigen Stellen bestrahlt. Mhm. Und bei mir war es dann noch so, dass ich eine bestimmte Atemtechnik anwenden musste. Und das habe ich dann auch zu Hause schon ein bisschen geübt, lange die Luft anzuhalten, auszuatmen und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Bestrahlung an sich dauert maximal 5 Minuten. Mhm. Also das ist wirklich nicht mehr lange.
Mhm. Wie du beschrieben hast, ist ja wirklich ein hochmodernes System und eine hochmoderne Technologie, die auch hier im Klinikum Darmstadt angewandt wird zum Bestrahlen und wo ja tatsächlich alles genau geprüft wird, dass alles genau sitzt, dass wirklich nur dort bestrahlt wird, wo bestrahlt werden soll und möglichst wenig Strahlung irgendwie in andere Bereiche kommt. Das möchte man natürlich vermeiden. Daher auch das mit der Atemtechnik, dass man den Atem anhält, dann wird bestrahlt. In dem Moment bewegt sich der Brustkorb im besten Fall gar nicht. Und dann atmet man wieder weiter. Ja, aber was es alles gibt, was man da alles beachten muss, das ist wirklich unglaublich.
Das ist wirklich verrückt, wie viel man auch einfach noch dazu lernt. Ich meine, ich bin sowieso naturwissenschaftlich interessiert. Ich habe Biologie und Chemie als Fächer und kann dann auch sehr, sehr vieles einfach besser nachvollziehen, glaube ich. Aber trotzdem war es auch für mich verrückt zu sehen, was alles möglich ist und ja, was für einen hohen Stand der Technik dann doch auch das Klinikum Darmstadt hat.
Ja, sag mal, merkt man bei der Bestrahlung irgendwas?
Nein.
Also wenn man da liegt und der Strahl, sage ich mal, auf einen trifft, da merkt man jetzt nichts.
Nein, also es kribbelt nicht, es wird nicht warm, man spürt gar nichts. Mhm. Man hört es ein bisschen. Ich glaube, es hat so ein bisschen geklackert oder es war so ein Rauschen. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, aber man merkt nichts. Und ich hatte jetzt auch da Glück. Ich war natürlich ein bisschen müde durch die Therapie, aber man hört ja auch immer von ganz wilden Hautreaktionen. Mhm. Das war jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall. Natürlich, es war so ein bisschen gerötet, die Haut ein bisschen rau, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber es war keine offenen Stellen oder sonstiges.
Ja, ich würde noch mal insgesamt so ein bisschen darauf eingehen. Also du hattest ja eine Therapie, die zum Teil hier vor Ort war, also stationär, vieles aber auch ambulant, weil Chemotherapien und auch Strahlentherapien, wenn alles gut läuft, die Patienten soweit fit sind, eben ambulant abgehalten werden. Was war denn hier so im Klinikum Darmstadt vielleicht noch Dinge, die dir gut getan haben? Hast du dich hier gut aufgehoben gefühlt? Was hat dir geholfen? Was hat dir vielleicht aber auch gefehlt? Was hättest du dir noch leichter machen können?
Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich zur Corona-Hochzeit noch hier therapiert wurde und deswegen jetzt auch vieles einfach anders war als jetzt im Normalbetrieb, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich habe mich im Klinikum Darmstadt sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine ganzen Fragen beantwortet wurden, die ich in meinem Notizzettelchen oder im Büchlein immer dabei hatte. Und mir wurden auch viele Anlaufstellen einfach gegeben, wo ich mich dann nochmal melden kann, ob es jetzt der Psycho-Onkologe ist. Hier gibt es Breast Cancer Nurses, die wirklich auf Brustkrebstherapien und PatientInnen spezialisiert sind, die tolle Tipps für einen haben, wo man dann auch nochmal Folgetermine ausmachen kann, wenn man dies benötigt. In diesem Zuge bekommt man auch für die Operation ein sogenanntes Herzkissen. Das wird ehrenamtlich hier genäht und jeden Patienten zur Verfügung gestellt, dass man dann auch mit nach Hause nehmen kann. Und das ist quasi, um die Narbe der Lymphknotenentfernung ein bisschen zu entlasten. Das kann man sich dann quasi unter die Achsel klemmen und dann ist es einfach ein bisschen entspannter und angenehmer, wenn man frisch operiert ist. Und das habe ich wirklich jeden Tag bei mir dabei gehabt, egal, tagsüber beim Schlafen, auch schon hier im Krankenhaus. Also es war ein treuer Begleiter. Sonst kann ich auch noch sagen, dass wirklich auch in der Onkologie die Mitarbeiter jede Frage einen beantwortet haben, die sie beantworten konnten. Hatte man jetzt wirklich starke Nebenwirkungen von der Chemotherapie, konnte man da auch nochmal anrufen und sich vielleicht nochmal ein paar Tipps und Tricks holen, was man vielleicht noch mit Haushaltsmitteln oder sonstiges ja gegen die Nebenwirkungen machen kann.
Freut mich, dass du so eine positive Erfahrung auf jeden Fall hattest. Und ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ann-Sophie hat eben auch die Breast Care Nurses angesprochen. Dazu gibt es auch nochmal eine andere Folge, die bereits schon online ist, mit der Frau Dr. Bolkinius, Oberärztin in der Frauenklinik, und mit der Frau Brigitte Maurer, eben eine dieser beiden Breast Care Nurses. Also wenn Sie da mehr Informationen wünschen, können Sie gerade nochmal auf die Folge vorher springen. Genau, ja. Ich würde sagen, wir haben ganz, ganz vieles schon umrissen und ganz, ganz vieles durchgesprochen. Gibt es denn noch was, was du von dir aus jetzt gerne noch ansprechen willst, was du dir überlegt hast, was du vielleicht auch frisch diagnostizierten Patienten, Patientinnen mitgeben willst? Dann sage ich nochmal Bühne frei. Also wenn dir noch was auf der Seele brennt, was du gerne loswerden möchtest, dann super, super gerne.
Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar Punkte. So eine Krebsdiagnose ist natürlich nicht mit der Therapie vorbei. Man muss sich danach wieder ins Leben zurückkämpfen sozusagen. Das ist auch nicht einfach. Ich kann von meiner Seite aus sagen, für mich war schon ein Arzttermin an einem Tag zu viel. Damit war ich schon überfordert. Natürlich körperlich, aber auch irgendwie mental. Körperlich muss man sich zurückkämpfen. Und da kann ich nur wirklich jedem empfehlen, eine Reha zu machen. Das ist einem natürlich freigestellt. Man hat die Möglichkeit. Ich habe es gemacht und bin sehr, 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 sehr zufrieden gewesen. Gerade als junge Patientin habe ich mir gedacht, oh Gott, dann bin ich da wieder mit ganz vielen älteren Menschen. Da muss ich mich wieder erklären, warum ich denn jetzt Brustkrebs hatte. Aber es gibt tatsächlich Reha-Kliniken in Deutschland, die sich speziell auf junge Erwachsene mit Krebs spezialisiert haben. In so einer Reha war ich.
Magst du sagen, wo du warst?
Ja, sehr gerne. Ich war in der Klinik Bad Oeynhausen und kann das sehr, sehr empfehlen. Das ist dann im Alter von 18 bis 29, glaube ich. Es gibt aber auch noch jüngere Altersgruppen, es gibt auch noch ältere Altersgruppen. Und da konnte man dann wirklich nochmal ganz spezifisch mit anderen KrebspatientInnen sprechen, die eben die gleichen Ängste und Sorgen haben. Und diese Ängste und Sorgen sind in unserem jungen Alter eben andere.
Auf jeden Fall.
Genau, ich habe da auch bis heute wirklich 3 Freunde fürs Leben mitgenommen und ganz, ganz viel Kontakt mit ihnen. Wir besuchen uns regelmäßig, wir rufen uns an, wenn irgendwas passiert ist, und da ist wirklich das Tolle, man muss sich nicht erklären. Die wissen ganz genau, was man durchgemacht hat, die haben teilweise ähnliche Diagnosen gehabt, und es tut einfach gut, jemanden zu haben, der es einfach ein bisschen besser nachvollziehen kann. Da möchte ich nicht sagen, dass Eltern, Freunde, Familie das nicht nachvollziehen können, aber es ist was anderes, wirklich selber Krebs gehabt zu haben. Und das finde ich an diesem Programm, nenne ich es jetzt mal, einfach sehr, sehr toll.
Ich denke auch, dass Austausch mit Personen, die genau dasselbe erlebt haben, wahrscheinlich am befreiendsten auch irgendwie wirkt. Ne? Ja.
Also es tut auch wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch immer, wir hatten gruppenpsychologische Gespräche, wir hatten Einzeltermine. Aber wir haben auch alle danach gesagt, eigentlich waren die Gespräche zwischendurch, zwischen den Therapien, die besseren Therapiestunden für uns, weil wir uns da einfach nochmal anders ausgetauscht haben und dann auch sehr, sehr viel Privates nach dem ersten Tag uns schon erzählt haben. Es war einfach das Gefühl, man kennt sich schon Ewigkeiten, und das würde ich jedem Krebspatienten wünschen, dass man das eben auch nachempfinden kann.
Ja, super schön. Da vielleicht kann man auch noch mal ganz kurz sagen, dafür ist ja auch der Sozialdienst der richtige Ansprechpartner im Klinikum Darmstadt. Die kommen sowieso bei einem vorbei, aber ansonsten kann man da auch explizit nachfragen nach dem Sozialdienst, und die kümmern sich auch um solche Anträge wie Reha und so weiter, was eben nach dem Krankenhausaufenthalt so wichtig wird.
Sonst kann ich noch als Tipp geben, dass man wirklich Fragen zur Therapie stellen soll, dass man die Therapien auch wirklich und ihre Notwendigkeit versteht. Das hat mir auch mein Oberarzt damals gesagt, Sie müssen verstehen, warum wir das alles machen, dann können Sie da viel, viel besser durchstehen. Und das hat auch wirklich mir geholfen. Also ich habe ihn wirklich mit Fragen gelöchert. aber es tut gut zu wissen, warum mache ich das jetzt? Und es tut dann auch gut, Freunden zu erklären, okay, das mache ich jetzt aus dem und dem Grund.
Ja, also auch wie du hier jetzt heute sprichst und was du alles erklärt hast und wie du es erklärt hast, nehme ich total wahr, dass du wirklich Spezialistin, Expertin für deinen Brustkrebs geworden bist, ne? Und das ohne googeln. Also ja, Respekt wirklich. Also wie gut du das erklären kannst und so. Und ja, ich glaube auch, wie du sagst, das ist super, super wichtig, dass man sich da dann bei den richtigen Personen, bei den Fachpersonen, bei den Spezialisten informiert und irgendwo für sich selbst dann die Spezialistin oder der Spezialist wird, weil nur man selbst steckt auch in seinem eigenen Körper und hat eben nochmal alles außenrum, was dann vielleicht auch wiederum der Arzt oder die Ärztin nicht sehen kann, ne? Also du weißt am meisten über dich letztendlich.
Ja. Genau. Sonst hat es mir noch geholfen, dass ich wirklich ein sehr, sehr gutes Umfeld durch Freunde und Familie hatte. Also da muss ich wirklich ein riesengroßes Lob an alle Beteiligten aussprechen. Ich bin relativ sicher, dass ich das ohne diese ganzen Menschen nicht so gut geschafft hätte. Sie haben mich immer unterstützt. Die haben immer Verständnis gezeigt. Ich musste mich nicht groß erklären, wenn ich jetzt mal keine Zeit oder keine Lust hatte sozusagen. Und es hat mir einfach ganz, ganz viel Kraft gegeben, nicht alleine zu sein und auch immer dieses Gefühl zu haben, die denken an mich. Sie haben mir ganz, ganz viele Postkarten geschickt zu den Therapien oder WhatsAppen geschrieben. Also es war wirklich so, dass ich einen riesen Haufen an Menschen direkt hinter mir hatte, auf die ich immer zählen konnte. Ich konnte immer mit denen offen darüber sprechen. Ich habe auch immer offen über das Thema gesprochen. Aber sie hatten auch Verständnis dafür, wenn ich gesagt habe, heute möchte ich einfach mal ein ganz normales Gespräch mit euch führen. Mhm. Ich fand es auch toll, dass sie ganz normal mit mir umgegangen sind. Also ich war jetzt nicht, die haben mich nicht mit Handschuhen angefasst, ob ich ein rohes Ei wäre, sondern es war relativ normal alles. Natürlich haben sie sich vorher getestet und sollte auch nur ein leichtes Halskratzen gewesen sein, haben sie mir das gesagt. Also auch in diesem Themenbereich waren sie sehr, sehr verständnisvoll und ja, haben mir ganz, ganz viel Kraft gegeben. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, da waren wir mit Freunden zusammen und ich hatte eine Hitzewallung, wie das eben so ist. Und ich hatte aber mein Tuch auf. Ich hatte nie eine Perücke auf, das habe ich nicht gemocht. Ich hatte immer nur so ein Tuch auf. Und ja, mir war zu warm und mein Freund hat es auch gesehen. Und da hat er doch gesagt, dann zieh doch das Tuch ab. Natürlich nur so ein bisschen nonverbal, dass die anderen das nicht mitbekommen. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Mhm. Das traue ich mich nicht. Mhm. Und dann war aber meine Hitzewallung so groß, dass ich es dann tatsächlich doch gemacht habe. Und meine Freunde haben einfach ganz normal mit mir weitergesprochen. Mhm. Die haben da, sie sind nicht drauf eingegangen, haben nicht gesagt, wow, das sieht gut aus oder das kannst du auch tragen. Kein einziger Kommentar kam zu diesem Moment. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich das einfach sehr, sehr zu schätzen weiß, dass sie mich so genommen haben, wie ich in diesem Moment eben war.
Ja, einfach mit Normalität.
Genau.
Und das gibt, natürlich am leichtesten,
ja,
natürlich.
Das gibt ganz, ganz viel Kraft.
Ja. Wir haben viel geredet.
Ja.
Gibt es denn noch irgendwas, was du den vielleicht Patientinnen mit an die Hand geben möchtest, wie du Mut machen kannst, die den langen Weg noch so vor sich haben? Also da war, glaube ich, schon ganz, 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 ganz viel drin, was man sich mitnehmen kann, wo man sich nebendran guten Spickzettel schreiben kann und ein paar schlaue Ideen mitnimmt. Aber fällt dir noch was ein, was du sagen kannst, möchtest?
Es bleibt mir, glaube ich, also ich habe jetzt schon ganz, ganz viel gesagt. Es bleibt mir jetzt nur noch zum Abschluss zu sagen, es geht vorbei. Und man ist sehr, sehr stolz danach auf sich, was man alles geschafft hat. Und ich glaube, man darf sich nicht einschüchtern lassen. Man bekommt das alles hin. Man hat ja wirklich die Experten zur Hand, die wissen, was sie tun. Und da einfach vertrauen. Nachfragen, vertrauen und einfach versuchen, positiv zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ja, ich danke dir, Ann-Sophie. Also ich kann auch nur wiedergeben, ich habe hier eine ganz, ganz positive junge Frau vor mir sitzen, mit super viel Power. Und also genau das, was du gesagt hast, letztendlich zeigt sich das bei dir. Und ja, ich freue mich richtig, dass du so vor mir sitzt und mit uns heute gesprochen hast und ja, so viel Information geteilt hast, so viele, ja, schwierige Momente, emotionale Momente, Momente mit uns geteilt hast. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür, dass du heute hier warst. Und ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg natürlich alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit und ja, dass alle Träume wahr werden.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für deine Zeit, fürs Einschalten und Zuhören und freue mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Gemeinsam gegen den Krebs, gemeinsam fürs Leben.